HR3. Bärbel Schäfer live.
Guten Morgen, liebe HR3-Hörer. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Balian Buschbaum, der mir schon mit einem großen Grinsen gegenüber sitzt, aber muss vorher noch ganz kurz die Entwarnung für die B455 durchgeben, denn die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug zwischen New Yorkstraße und Wiesbaden-Erbenheim besteht nicht mehr. So.
Ich bin nämlich jetzt hier im Studio.
Bist nämlich da.
Guten Morgen.
Warnmeldungen sind immer schrecklich. Aber das Verrückte ist, was du mir gerade erzählt hast. Du bist jetzt hier bei mir im Studio, aber eigentlich bist du ganz frei. Also wir müssen das für die Hörer erklären, weil du hast dich befreit von deinem Wohnraum, sagen wir mal auf Zeit.
Genau. Ich bin
für die Dauer einer Schwangerschaft, 9 Monate.
Ja, also das war so meine Motivation, dass ich gesagt habe, Mensch, in 9 Monaten entsteht ein neues Leben. Und ich bin einfach ein Mensch, der gerne experimentiert.
Komm, dein Vermieter hat dir doch gekündigt.
Nein.
Hier ist da irgendwas. Was anderes, was nicht stimmt.
Sie war sehr traurig. Also letztes Jahr habe ich so gemacht, ich habe 9 Monate ohne Auto verbracht.
Aha.
Und habe dadurch meine Stadt ganz anders kennengelernt, war viel in der Natur, viel mit dem Fahrrad, viel zu Fuß unterwegs, musste
das
mich ganz
einige,
anders organisieren.
Das müssen einige, die ihren Führerschein verlieren,
lieber
Balian, mal das für ein paar Monate.
Das war nicht der Grund.
Du Partyheld.
Nein. Und dieses Jahr habe ich es einfach zu mir selber gesagt, Mensch, als nächstes Experiment möchtest du es mal erleben, 9 Monate ohne eigene 4 Wände zu sein.
Also wir kennen dich als Buchautor, als Leistungssport. Und das ist jetzt ein, wie soll man das nennen, so eine Art Lebensexperiment. Hat es was mit einem neuen Buchprojekt
ja,
zu tun?
Ja, also es hat definitiv was mit dem neuen Buchprojekt zu tun, weil ich einfach mich seit Jahren damit beschäftige, wie es ist, den Weg zu sich selber zu gehen. Und aufgrund der Seminare, die ich gebe und auch die Einzelcoachings, die ich anbiete, habe ich einfach gemerkt, dass viele Menschen sehr gefangen sind in ihren alltäglichen Mustern. Und das war so meine Motivation, wo ich gesagt habe, ich möchte mich befreien und ich möchte den Menschen dann darüber erzählen, wie es mir ergangen ist.
So, jetzt musst du auf Futons, unbequem Sofas, auf der Besucherritze oder wer weiß wo pennen. Was macht das denn mit dir, wenn du ohne Wohnung bist?
Nee, es war zuerst mal, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich musste mich mit vielen Ängsten auseinandersetzen. Ne? Was mache ich ohne eigene Wohnung? Was mache ich ohne Rückzugsort? Ne? Das sind ja schon immer unsere Sicherheitswände, die wir da haben. Und das war schon ein Dreivierteljahr Kampf, den ich in mir geführt habe. Aber auf der anderen Seite lerne ich natürlich ganz viele Menschen kennen. Ja, ich komme herum, höre mir ihre Geschichten an und jeder Mensch hat etwas Schönes zu erzählen.
Ja, aber wie kommst du denn in die Wohnung? Ist ja nicht so, dass du jetzt mit deinem Köfferchen da irgendwo weinend auf dem Marktplatz schießen sagst, ich habe keine Übernachtung, sondern hast du das dann, planst du das? Ist das über ein Netzwerk von Freunden oder läuft das übers Internet?
Im Moment läuft das einfach von Mund zu Mund. Also wie gesagt, ich bin irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung und dann quatscht man vielleicht darüber.
Okay,
und
also es kann sein, uns hört jetzt jemand zu und sagt,
den Balian hätte ich gerne auf dem Sofa.
Ja, das würde sich schon lohnen.
Ja,
du hast ja auch eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich meine, du gibst ja auch was als Gast dann, ne?
Natürlich, also ich höre und ich erzähle auch. Und ich glaube, daraus besteht das auch, ja. Es geht um Geben und Nehmen.
Aber eine Wohnung ist doch auch sowas ganz Individuelles. Das spiegelt doch bestimmt auch, es werden jetzt viele denken, die Persönlichkeit wieder ist, was du sagst, Rückzugsort nach dem Job draußen, die Welt, ja, unser kleines Nest, wo man sich auch wieder zurückziehen kann, um Kraft zu schöpfen.
Ja, aber ich habe mir halt die Frage gestellt, wir holen einfach so viele Dinge im Außen, die wir angeblich brauchen, um uns sicher zu fühlen. Und ich fand es einfach ganz wichtig, die Sicherheit in mir zu tragen. Und dann kann ich das im Außen auch loslassen. Ich glaube, das ist ein kleines Geheimnis. Wir sind heute Morgen schon ein bisschen philosophisch.
Philosophisch. Ne? Das kannst du dir natürlich jetzt auch leisten, weil du weder Hund noch 3 große Palmen hast, die du täglich gießen musst oder kleine Kinder im Schlepptau hast.
Ja,
sage ich jetzt mal so pragmatisch.
Das
ne?
ist ein Unterschied, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon Familien kennengelernt mit 4 Kindern. Mhm. Die wohnen eben nicht in ihrer klassischen Wohnung, sondern die haben sich einen kleinen Bauwagen zugelegt und sind da auch sehr glücklich drin. Also die Frage ist nur, was man bereit ist, dafür aufzugeben.
Was siehst du denn, wenn du plötzlich in andere Welten eintauchst? Was hat dich überrascht jetzt so in den letzten Wochen?
Es sind die Lebensgeschichten der Menschen. Mhm. Ja, dass ich einfach gespürt habe, dass jeder Mensch irgendwo so seine, in Anführungszeichen, Leiche im Keller verborgen hat, wo er sich einfach nicht rantraut. Ja, sei es jetzt irgendwelche Erlebnisse, sei es irgendwelche Dinge, die er peinlich von sich findet. Und wenn die Menschen einfach den Mut haben, genau darüber zu sprechen, das mal rauszulassen, es zu bearbeiten.
Jetzt guckst du mich so streng an.
Ja, entschuldige. Ihren Knoten aufzulösen. Mhm. Dann merke ich einfach, dass sie ganz anders strahlen. Ja, sie haben plötzlich einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Sie fühlen sich befreit, erleichtert. Und das ist was ganz Schönes.
Und sonst die Stimmung in unserem Land? Ich meine, 22. September ist Bundestagswahl. Wir haben jetzt das Wort Ängste ist ein paar Mal gefallen. Loslassen. Viele haben natürlich Ängste, haben eben auch Existenzängste, wissen nicht, ob der Job bleibt. Mhm. Finanziell muss man klarkommen. Ist das ein Thema, dass du merkst, es gibt einfach auch große Unterschiede in unserem Land?
Ja, und ich glaube, genau das führt ja auch dahin. Ne? Ich bin auch ganz ehrlich, ich selbst hatte auch diese Ängste. Ja? Was mache ich, wenn ich meinen sicheren Job aufgebe? Ich bin jetzt selbstständig, komme ich damit klar? Also ich habe ganz viele Gedanken diesbezüglich gehabt. Ich weiß aber auch, wer das einmal wagt, diesen Sprung aus seiner Intuition heraus, dass er einfach spürt, so, danach fühlt sich mein Leben an, ich muss das jetzt machen. Und wenn ich das nicht mache, dann werde ich krank. Und das ist ja genau das. Ne? Unsere Gedanken machen uns krank, wenn wir uns ständig in Situationen befinden, die uns einfach nicht gut tun. Dann äußert sich das irgendwann über den Körper. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte so leben, wie ich mich fühle.
Also das klingt nach einer großen Freiheit, so ein bisschen auf dem 10-Meter-Turm stehen, springen und dich danach besser fühlen. Und wir stehen ja oben alle und denken, wenn wir da runterspringen, geht's uns schlechter, weil wir einen Bauchklatscher machen oder drei Rippenprellungen dann haben.
Ja, aber man sagt ja so schön so, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja? Und wenn du die Aufmerksamkeit auf was Negatives sendest, dann wird das Negative eintreffen. Ja? Das ist das Gesetz der Resonanz oder Gesetz der Anziehung, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wenn man einfach sich selbst so bearbeitet und mit sich selbst dann auch so arbeitet, dann spürt man ganz genau, es wird was Positives passieren.
Sie merken schon, liebe Hörer, ich habe mir meinen Psychologen heute Morgen eingeladen. Aber Angst vorm Fliegen hast du ja sowieso nicht, ne? Als ehemaliger Stabhochspringer und Trainer für Stabhochspringer, als deutscher Meister, Europameister war das auch?
Und was Juniorenweltmeister?
Ja, ja. Nee, komm hier.
Ich hab so
komm,
einiges,
wir hauen die Titel raus.
Wir hauen die Titel raus, nee, das
Olympia
macht man nicht.
Olympia zweimal. Wo steht's denn jetzt? Ja, das zweimal Bronze.
Aber das ist zum Beispiel auch was, ne? Wenn ich einfach an meine Vergangenheit oder an mein erstes Leben denke, dann war es ja schon so, all diese Erfolge, die ich errungen habe, sie haben mich nicht glücklich gemacht. Ja? Und ich hatte im Prinzip, im Außen hatte ich alles. Ja? Es war eine tolle Wohnung, ich hatte tolle Frauen an meiner Seite. Ich war absolut abgesichert, aber ich war in mir nicht glücklich. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mein Leben ändern. Ich muss das Leben leben, was für mich bestimmt worden ist.
Und da begeben wir uns gleich auf eine Reise. Und du musst mir sagen, ob du deine beiden Bronzemedaljen jetzt in deinem Koffer mit dabei hast. Okay, Balian Buschbaum ist heute unser Gast des Tages. So, wir machen weiter mit meinem Gast des Tages, Balian Buschbaum. Der ein oder andere, der im Gegensatz zu mir super tanzen kann, hat dich wahrscheinlich auch bei Let's Dance gesehen, ne?
Ja, da habe ich ein bisschen das Tanzbein geschwungen, ja.
Ja, ein bisschen ist gut, richtig gut.
Ich sag mal, der Start war gut, der Rest...
Bist ein bisschen verhungert.
Naja.
Und du hast hier in Frankfurt dich vorbereitet auf den Wettbewerb.
Ja, ich war einmal beim Beppi da, hier im Theater Tralala. Der hat ja auch so eine Tanzschule hier in Frankfurt. Und das war sehr, sehr lustig, ja. Wir hatten ganz viel Spaß und ganz viele Dinge konnte ich natürlich erstmal nicht.
Jetzt hast du ja eben gesagt, man soll sich so ein bisschen befreien. Wir haben das Gespräch angefangen, weil du uns erzählt hast, dass du momentan für ein Experiment deine Wohnung aufgegeben hast und Menschen begegnest in ganz unterschiedlichen Räumlichkeiten, wo du dann eben auch übernachtest. Wusstest du denn, dass zu deinen Eigenschaften das Tanzen auch gehört?
Gut, ich wusste, dass ich ein bisschen Rhythmus im Blut habe.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich wusste. Aber ich habe nie zum Beispiel einen Tanzkurs gemacht. Und das war tatsächlich auch, obwohl man das schwer zu glauben hat, sage ich mal, meine einzige Motivation, um bei dieser Sendung auch mitzumachen. Ja, ich wusste, dass ich einen Tanzkurs machen werde.
Du wolltest
eine
Tanzschule nachholen.
Ja, genau. Ich wollte einfach einen Tanzkurs. Und das natürlich richtig. Ne? Wenn man was lernt bei mir, dann ist es einfach mal ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und das ist mir beim Tanzen sehr gut gelungen.
Und als ehemaliger Leistungssportler bist du natürlich auch jemand, der genau weiß, wie man so ein Ziel anfixiert. Ja, da war ja wahrscheinlich auch ein fester Zeitplan, um zu wissen, wann muss ich dann tatsächlich die Schrittfolge beherrschen.
Ja, also das war, Sarah hat mir da, also meine Tanzpartnerin Sarah Laton, die hat mir da einen ordentlichen Timetable vorgelegt. Und manchmal war es durchaus so, dass wir 8 Stunden am Tag trainiert haben. Also das ist Fitnesstraining.
8 Stunden?
Ja.
Das hast du ja in deiner Zeit als Stabhochspringer
nicht gemacht. In meiner aktiven Karriere habe ich weniger trainiert.
Was glaubst du? Meinst du, es kennen dich noch welche als Yvonne Buschbaum?
Ich glaube, der Name Balian Buschbaum hat sich schon verbreitert. Ich denke, die Menschen wissen, was mit mir anzufangen. Und ich glaube, das ist auch ganz
was
gut.
Was verbindet
so.
Man denn in deinen Augen mit den Namen?
Also ich denke, dass viele Menschen, die zu mir jetzt zum Beispiel kommen, ob es jetzt Seminare oder die Einzelcoachings sind, merke ich schon, dass sie Interesse daran haben, wie ist es einem Menschen gelungen, aus der Gosse, sag ich es jetzt mal, aus der Gosse rauszukommen und den Weg zu sich selber zu gehen und den authentisch zu leben. Ich glaube, das ist das, was die Menschen mit mir verbinden.
Ja, also authentisch zu sein, klar zu sagen, was man denkt. Vielleicht auch Tabus zu brechen.
Sich nicht zu verstecken.
Sich
egal,
nicht zu
was
verstecken,
es ist.
Und Yvonne Buschbaum kennen eben viele noch als Leistungssportlerin aus dem Stabhochsprung. Und jetzt sitzt mir Balian Buschbaum entgegen. Also ganz schön viel für ein Leben, ne? Ja, 80 gut, ich hab, boah, was du alles schon erlebt hast. Mit dir wird es auf jeden Fall nicht,
nicht langweilig.
Langweilig,
das stimmt. Also schön, das zweite Leben quasi lebe ich jetzt und das ist das wahrhaftige Leben. Und genau. Darüber freue ich mich natürlich sehr und bin auch sehr demütig.
Deswegen weißt du natürlich auch, wie Frauen ticken und was Männer auch wollen. Wir reden gleich über dein neues Buch, okay?
Sehr schön.
Ja, ich vertiefe mich hier schon in Balians Buch, ja? Frauen wollen reden, Männer Sex und wie verschieden wir tatsächlich sind. Wir haben es gerade gemerkt. Ich habe versucht, Multitasking, Rechnen, Regler, irgendwie und so weiter, mit dir reden und noch die richtigen Fragen stellen. Da bin ich dann doch an meine Grenzen gestoßen, ja? Was nicht einfach ist für uns Frauen, denn die Grenzen sind ja, die hängt ja normalerweise hoch. Also, Männer ticken anders als Frauen?
Es ist schon ein bisschen so, aber ich glaube, dass es generell das Klischee, dass wir einfach sehr, sehr verschieden sind, das liegt immer noch auf dem Tisch. Und das war eine große Motivation von mir, dass ich sage, nee, ich will da mal komplett aufräumen, ich will da auch mal reinhorchen, was stimmt denn und was stimmt denn nicht.
Ich würde jetzt ja sagen, ach komm, wir gleichen uns doch in so vielen Bereichen irgendwie schon an, was die Berufswelt angeht, Freizeitaktivitäten.
Ja.
Ihr schmeißt mittlerweile den ganzen Haushalt.
Ich habe zum Beispiel ein ganz gutes Klischee für dich. Viele Frauen stellen sich natürlich die Frage, warum Männer nicht zuhören können. Und
ja.
Das ist ja schon ein bisschen bedingt auch durch unsere Gehirnaktivität, ja, dass es primär so ist, Frauen können viele Gehirnareale gleichzeitig bedienen, Männer meistens nur eins oder zwei, wenn überhaupt. Es gibt immer Ausnahmen natürlich, da darf man nicht pauschalisieren. Aber es ist zum Beispiel so, dass Männer tatsächlich schlechter zuhören können, aber es liegt an der Stimme der Frau, weil Wissenschaftler haben da rausgefunden.
Oh, ich muss eine ganz dunkle
Stimme. Ja, genau. Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, dass es daran liegt, dass Männer die Frauenstimme eher so wahrnehmen wie das Hören von Musik.
Ah.
Und da fällt es ihnen natürlich schwer, dann zuzuhören, weil das ist eher was Entspannendes.
Ja, aber ich finde es als Frau auch unangenehm, wenn andere Frauen so eine ganz hohe
Piepstimme
dann haben.
Ja.
Also das heißt, ihr könnt es einfach nicht anders. Ja? Wie sollen wir denn dann am besten mit euch umgehen, ja? Damit ihr uns endlich mal zuhört?
Naja,
nein, Balian, ich muss es so fragen. Was muss ich tun, damit du mir am besten zuhörst?
Ich glaube, dann schlafe ich gleich ein, ja, und entspanne mich total. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, man muss ja nicht nur über Worte kommunizieren. Ja. Und
ja.
Männer kommunizieren auch sehr viel über, sagen wir es mal so, Körpersprache.
Okay.
Siehst du, und Bärbel bekommt schon eine ganz andere Körpersprache jetzt.
Aber ich erhalte zum Beispiel schon mal Blickkontakt.
Genau,
sehr gut.
Ja.
Ich lasse dich da nicht raus hier aus unserem Gespräch.
Das sehe ich auch so.
Ist es gut?
Nee, das ist wichtig, ja.
Gut, und jetzt stellst du aber lauter Fragen, warum Frauen immer mit ihrer besten Freundin aufs Klo gehen zum Beispiel, ja?
Also ich habe für das Buch so an die 100 Fragen Frage-Antwort natürlich gegeben. Und es sind lustige Sachen dabei, es sind sehr wissenschaftliche Sachen auch dabei,
ja.
Ja, über Studien, wie gesagt, Hormone, die uns mehr leiten, glaube ich, als wir denken, weil das Testosteron, es tickt einfach anders als das Östrogen, gerade was das Sexualleben zum Beispiel betrifft. Und ja, es gibt viele spannende Antworten.
Und jetzt denkt man natürlich, klar, der Balian Buschbaum weiß das natürlich, weil eine Zeit lang deines Lebens, ja, warst du eine Frau, jetzt bist du ein Mann, ist natürlich ideale Voraussetzung für dieses Buch.
Ich sag mal, ich würde es anders sagen, ich wurde schon mit einem männlichen Gehirn geboren. Also ich würde nie sagen, ich war mal eine Frau, nur die Geschlechtsmerkmale wurden falsch ausgebildet.
Aber deine Geschlechtsidentität war immer die eines Mannes.
Den Mannes, genau. Mhm. Und dementsprechend konnte ich natürlich in die weiblichen Gehirne, hatte ich einen besonderen Blick bekommen. Und dafür bin ich im Nachhinein auch dankbar. Ich hatte, muss ich auch ehrlich sagen, ich hatte schon harte Jahre und schwere Jahre vor mir, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht das, was ich eigentlich fühle, was ist. Und dann kam ein Befreiungsschlag. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar über diesen Weg, weil ich ganz tolle Blickrichtungen in die Frauengehirne bekommen
habe.
Ja,
genau. Und über diesen Weg wollen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Aber tatsächlich nochmal zu sagen, hilft das denn auch diesen Lebensweg, den du hattest jetzt bei so einem Buch, beide Blickwinkel so ein bisschen ausnutzen zu können?
Also ich denke schon, aufgrund der Tatsache, dass uns die Hormone einfach wesentlich mehr steuern, als wir denken, hatte ich schon einen besonderen Blickwinkel bekommen. Und ich denke, dass ich schon bei der einen oder anderen Frage oder bei dem einen oder anderen Problem mit Sicherheit helfen kann und auflösen kann, warum das so ist.
Was ja ganz spannend ist, weil du ja eigentlich als Frau den Alltag ja nicht leben wolltest oder das ja nicht deine Sehnsucht war. Ne?
Ich sag mal, ich bin auch als kleiner Junge schon, da bin ich mit meinen Fußballjungs durch die Straßen gezogen und Mädchen waren Doofzeit und so, das habe ich alles hinter mir. Also wenn man das wirklich so sieht, hatte ich schon einen normalen Werdegang von einem Jungen zum Mann, in Anführungszeichen, mit ein paar Umwegen und Umleitungen. Aber die haben wir alle zu gehen.
Genau, das stimmt. Also Pubertät ist ja eh eine Zeit des Umbruchs. Bei dir hat es dann etwas länger gedauert. Eine sehr lange Pubertät. Aber sehr schön finde ich diese Anekdote, als du versucht hast, den Babysitter mit den Liegestützen zu beeindrucken.
Ja, ich wollte die Kindergärtnerin beeindrucken.
Oder die Kindergärtnerin. Ja. Also du warst in vielen Punkten einfach als Junge da schon sehr, sehr präsent, um dich beweisen zu wollen. Aber das ist ja auch eine der Fragen, die du dir stellst. Warum müssen sich Männer eigentlich immer beweisen. Ja. Das ist ja echt immer
Es so. Ist einfach interessant, ne, dass Männer auf so Ideen kommen, wie zum Mond zu fliegen oder generell zu fliegen. Ja, weil welche Frau, sind wir mal ehrlich, welche Frau würde sich irgendwelche Konstruktionen an die Hände binden und dann von irgendeinem Haus springen, um zu testen, kann ich fliegen oder nicht? Das machen Männer, aber das ist auch schön.
Die Neugier, ne?
Genau.
Fehlt dir das eigentlich, dieses Fliegen beim Stabhochsprung und auf dieser Matte zu landen?
Also es ist ja immer noch so. Also wenn ich Lust habe zu springen, dann springe ich. Ja, aber ich springe aus Freude. Das verlernt man nicht. Ne? Man muss sich natürlich körperlich ein bisschen fit halten, sonst gibt es die eine oder andere Karambolage. Aber Sport ist einfach was Schönes. Ja.
Was machst du denn sonst noch?
Ich halte mich so fit mit allem Möglichen.
Weil du siehst ja wahnsinnig, gehst du ins Fitnessstudio? Oder
nein, was Fitnessstudio mag ich überhaupt nicht. Aha. Es ist zu viel Begrenzung. Ich bin eher so der Naturmensch und ich weiß halt auch, wer sich wirklich fit halten möchte, der braucht nicht viel. Und das ist auch was ich unter anderem anbiete. Ja.
Also der braucht nur ein Sofa und eine Fernbedienung, willst du jetzt sagen?
Nein. Ein Quadratmeter und es gibt die tollsten Übungen, die man auch zu Hause machen kann. Man muss sie nur machen.
Okay, das ist natürlich wieder den inneren Schweinehund mal kurz im Kleiderschrank einschließen und Sport machen. Gut, die Eintracht spielt heute Nachmittag. Die Jungs sind auf jeden Fall schon mal auf dem Platz und wir werden uns nachher auch nochmal ein bisschen bewegen, ne? Ja, Balian, jetzt haben wir hier beide noch mal ein bisschen in dein Buch gestöbert. Ja, wir müssen noch mal kurz auf das Männer- und Frauenthema zurückkommen. Wodurch wirkt eine Frau für einen Mann anziehend?
Also wer das Buch gelesen hat, der hat es wahrscheinlich erstmal zerrissen, als er das die ersten Zeilen gelesen hat, weil ich die Leserin natürlich ein bisschen aufs Korn nehmen wollte. So wegen, du musst unterwürfig sein, du musst dir alles gefallen lassen und so weiter und so fort. Aber letztendlich geht es ja schon darum, dass Frau Frau sein muss, dass sie so wie sie ist, dass sie sich wohlfühlt, dass sie mit dem Mann kommuniziert, dass sie einfach auch sagt, was ihr gefällt, was ihr nicht gefällt. Und wenn sie dann noch so die eine oder andere...
In der richtigen Stimmlage haben wir ja gehört, damit das auch bei ihm genau ankommt.
Und wenn sie dann zum Beispiel noch es schafft, die Glühbirne auszuwechseln, ohne ihm ein schlechtes Gefühl zu geben, so wegen, das kannst du nicht, ja, dann ist sie natürlich die Traumfrau.
Okay, und was macht, uns Frauen dann für euch attraktiv, bei uns selbst zu sein und umgekehrt?
Was macht ein Mann attraktiv? Müsste ich jetzt beantworten. Wollte ich gerade sagen, was müsstest eigentlich du beantworten?
Ja, im Grunde ist das ja auch identisch, ne? Also du hast hier so einen lustigen 10-Punkte-Plan aufgeschrieben, was Frauen an Männern überhaupt nicht mögen.
Also
zum Beispiel, wehleidig sein bei Erkältung. Okay, seid ihr natürlich alle, ne? Bist du auch?
Nee, ich bin hart im Nehmen.
Ah, gut. Okay, Ausnahme. Auch nicht beim Schnupfen, leichte Grippe schon die Tage vorher.
Nein.
Und was ich sehr lustig fand, ist, wenn Tempolimit 110 oder 120 ist, dann noch mit 90 zu fahren. Das finden Frauen ganz schlimm.
Ja.
Und Entscheidungen fällen, das können nämlich viele Männer gar nicht.
Ja.
Ganz wichtiger Punkt.
Das hat was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Ne? Der Mann muss wissen, wer er ist und was er ist und dementsprechend auch Entscheidungen fällen können und treffen können, weil Frauen das auch mal ganz gerne haben.
Genau. Und wenn man dann die Entscheidung noch mitträgt und dann nicht gegen andiskutiert und beide das wollen, dann ist man ja schon mal auf einem ganz guten Weg.
Ja, und ich glaube, was auch das Wichtige daran ist, dass man immer den Humor mit reinnimmt. Ja, also ein Mann, der witzig ist und einen gewissen Charme hat und Energie rüberbringt, das ist
ist natürlich unwiderstehlich. Ja, ist auch ein Zeichen für Intelligenz, finde ich, wenn jemand irgendwie ganz unterhaltsam ist und auch mal über sich selber lachen kann.
Ja, ganz wichtig.
Kannst du. Ich meine, du hast ja immer noch dieses große Grinsen im Gesicht, mit dem du hier vorhin schon reingekommen bist. Das freut mich natürlich. Aber es gibt natürlich bestimmt auch viele, das würde ich ganz gerne nochmal sagen, die sagen, Mensch, der Balian ist immer jemand, der gut drauf ist. Da gab es bestimmt auch Phasen im Leben, die schwierig für dich waren. Und du hast es in deinem ersten Buch ja auch beschrieben, Blaue Augen bleiben blau, wo es ja noch mehr um die Geschlechtsumwandlung geht, wo du gesagt hast, ich habe in diesem Leistungssport, das fand ich sehr beeindruckend, auch unglaublich viel von meiner Kraft und von meiner Wut gesteckt, weil du einfach nicht richtig bei dir warst.
Also der Sport war definitiv einfach ein Ventil für mich, weil ich ganz viel Traurigkeit in mir hatte, ganz viel Wut auch in mir hatte, warum mir, ausgerechnet mir, das widerfahren ist. Für mich war es klar, ich bin mit einem männlichen Gehirn auf die Welt gekommen, aber warum auch immer, aufgrund von einem Hormonungleichgewicht bei meiner Mutter vielleicht, bei der Geburt. Irgendwas wurde einfach nicht so ausgebildet, wie es ausgebildet werden sollte. Also ich sage auch immer so salopp, so bei der Penis- und Hodenausgabe habe ich nicht laut genug hier geschrien. Das war ein bisschen schade, aber es war auch für was gut. Und dafür bin ich einfach...
Wofür denn? Was würdest du denn sagen heute nach dem...
Also ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich glaube, wenn ich als ganz normaler Mensch, Junge auf die Welt gekommen wäre, dann wäre ich so das 0815 Macho ich jetzt mal ganz leise.
Es gibt doch immer Hoffnung, Balian. Du doch nicht.
Natürlich, doch. Ich glaube schon, ich hätte dann nicht den Respekt den Frauen gegenüber aufgebracht, den ich jetzt habe, weil ich einfach sehe, was für tolle, göttliche Geschöpfe das sind und dass sie es einfach immer wieder wert sind, über sie nachzudenken, sich zu kümmern. Ja, und ich sage auch immer, nicht nur der Job ist Arbeit, sondern auch die Beziehung ist Arbeit. Und wer in seiner Beziehung was investiert, der wird Liebe empfangen. Und das ist das Schönste, was man erreichen kann.
Mann, ein Mann, der solche Worte sprechen kann, da ist man ja schon mal erstmal ein bisschen vorsichtig und denkt, geht das alles mit rechten Dingen zu? Aber wem hast du dich denn anvertraut in dieser Zeit, als du wusstest, das ist nicht mein Körper? Weil so offen mit Transsexualität umzugehen, war ja auch irgendwie in den 90er Jahren.
Ich glaube, das war einfach auch das Problem. Es gab keine Informationsquellen so richtig. Ich habe natürlich auch mein Geld mit meinem Körper verdient. Ich war im Leistungssport tätig und musste erstmal da den Weg zu mir finden, wo ich einfach auch gemerkt habe, das bin ich nicht. All die Erfolge haben mich nicht glücklich gemacht. Und was bringt schon Olympia, wenn du selbst irgendwo da vorne mitspringst?
Also das war so präsent, dass selbst diese großen Erfolge das nicht überdecken konnten.
Ja, und ich sage mal, der Weg, den ich zu mir suchen musste, der hat natürlich lang gedauert. Das ist eine Prozesshaftigkeit. Jeder Mensch, der zu sich geht, der braucht eine gewisse Zeit. Und bei mir hat das auch 27 Jahre lang gedauert. Aber diese Zeit war auch wichtig, für mich zu erkennen, wer bin ich wirklich.
Und nun bist du jemand, das hast du eben auch immer wieder gesagt, der viele Dinge mit sich selbst ausmacht. Also du bist ein Einzelkämpfer in deinem Leistungssport gewesen. Das ist ja kein Mannschaftssport. Aber in so einer schwierigen Situation eben auch zu sagen, wem kann ich mich denn anvertrauen? Weil irgendwann hast du dann ja auch angefangen, das Schweigen zu brechen. War das deine Familie? War das ein Netzwerk von Freunden? Ja. Wer war das?
Das war die Kombination aus allem. Mhm. Also ich habe mich natürlich meiner Familie anvertraut, dann in dieser Lage auch meiner Freundin anvertraut, beziehungsweise hat sie mit mir da zusammen das erarbeitet. Und dann war es für mich sehr, sehr schnell klar, das ist mein Weg, den muss ich gehen. Und dann habe ich innerhalb von 2 Wochen aufgeräumt, habe meinem Arbeitgeber Bescheid gesagt, meine Karriere beendet, eine Pressemitteilung rausgegeben. Und das war auch ein Befreiungsschlag.
Also das war 2007. Du sagst das jetzt so schnell und zählst hier auf, zack, zack, zack. Das waren die Punkte. Ich kann mir vorstellen, für die meisten würde das den Atem nehmen. Dir hat es ja die Freiheit und die Lust am Leben genommen. Und über diese Freiheit und über dein Leben sozusagen danach würde ich gerne mit dir gleich weiterreden, okay? Es ist 11:15 und ich verbringe den Sonntagmorgen hier bei Bärbel Schäfer Live mit Balian Buschbaum, der sich jetzt kurz mal eben hier streckt, keinen Kaffee annehmen will. Von daher haben hier der Techniker Matthias und ich die dicke Kaffeekanne für uns alleine, was sehr außergewöhnlich ist. Ja, die meisten schütten sich ja, wenn sie hier früh morgens live zu Gast sind, zu mit Kaffee.
Ich wache auf und freue mich schon über den Tag.
Ja, das ist nicht schlecht, weil du ein glücklicher und in dir ruhender Mensch bist, habe ich wirklich das Gefühl hier.
Ja, aber ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das ein langer Weg war für mich. Das war jeden Tag Arbeit in mir und an mir. Aber ich weiß halt auch, dass sich das lohnt.
Wann hat die Arbeit denn angefangen? Und was waren da so Knotenpunkte, wo du sagst, das waren wirklich ganz wichtige Punkte immer?
Also zu Beginn war es natürlich schon so, als ich ein Kleinkind war, war ich sehr, sehr glücklich. Ich hatte eine tolle Familie, tolle Freunde drumherum, es hat alles gepasst. Als ich dann in die Pubertät kam, waren sehr viele schwarze Jahre, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht meine Pubertät, das ist nicht meine äußere Hülle, das hat nicht zusammengepasst. Mein Gehirn ja, aber alles andere irgendwie nicht so wirklich.
Was hat nicht gepasst?
Die äußeren Geschlechtsmerkmale, wo ich einfach genau gemerkt habe, ich bin ein Junge, ich bin ein Mann. Aber meine Geschlechtsmerkmale haben sich nicht dementsprechend ausgebildet. Und dann war es natürlich auch nochmal ein langer Prozess, mir dessen bewusst zu werden und dann auch nochmal ein Quäntchen Mut, um dann ins kalte Wasser zu springen und mit 27 Jahren dann zu sagen, ich mache eine Geschlechtsangleichung.
Und in dieser ersten Phase, wenn wir alle anfangen, Sexualität und das andere Geschlecht vielleicht zu entdecken oder das gleiche Geschlecht zu entdecken, während alle Freunde irgendwie auf Partys dann geknutscht haben, war dein Blick auch eher auf Frauen oder dann auf Männer ausgerichtet, auf Frauen?
Natürlich, war immer mit heterosexuellen Frauen zusammen und das Interessante daran war natürlich schon auch, ne, sie hätten sich ja nicht in mich verliebt, wenn sie eine Frau in mir gesehen hätten, mhm, sondern sie haben sich in meine männlichen Attribute, in meine männlichen Eigenschaften, in mein Äußeres auch, sage ich mal, verliebt. Und wir sind, wenn wir als Pärchen Hand in Hand durch die Stadt gelaufen sind, sind wir auch nicht aufgefallen. Ne? Das war halt so ein kleiner Jungspund dann. Ich sah ein bisschen jünger aus wahrscheinlich noch als der ein oder andere Kerl, aber das war das Leben, das ich immer gelebt habe.
Ja, das Einzige, also das hast du auch nicht versteckt, da gab es für dich keine Geheimnisse, weil viele müssen das ja oder denken, sie müssen es immer wieder geheim leben. Da bist du schon sehr außergewöhnlich zu sagen, ich bin stecke im falschen Körper, ich weiß, ich bin eigentlich ein Mann und ich lebe das.
Natürlich hat das ein bisschen gedauert, aber auf der anderen Seite weiß ich einfach auch, je mehr man in sich versteckt, desto kranker wird man auch. Und jeder kriegt so diese typischen Signale, ja, sei es das Magengeschwür oder der typische Bandscheibenvorfall oder Probleme im Nacken- und Schulterbereich oder Kopfschmerzen. Das sind ja alles Signale, die unsere Seele uns sendet, ja, weil wir uns zu wenig Zeit für uns und unser Leben nehmen, um darüber nachzudenken, was macht mich glücklich?
Wie würdest du das denn beschreiben? Was ist das, Transsexualität?
Gut, Transsexualität. Ich habe mich auch lange damit beschäftigt, weil ich einfach wissen wollte, warum ist mir das passiert? Warum ausgerechnet mir? Und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es in der Biologie wahrscheinlich auch angehaftet ist, dass man einfach merkt, okay, hier der erste Testosteronschub, den ein Embryo bekommt, und jedes Embryo ist zunächst weiblich, das muss man wissen. Der erste Schub, der da kommt, prägt das Gehirn männlich. Das ist bei mir passiert. Und Testosteronschub 2 und 3 wären dann dafür zuständig, dass Penis und Hoden ausgebildet werden. Und das ist bei mir leider nicht erfolgt. Und dadurch kam einfach das so
zustande.
Diese
Schere letztendlich.
Genau, ja. Es hat dann einfach was gefehlt.
Aha. Nun hast du dich ja entschieden, auch den Schritt einer Geschlechtsumwandlung oder Angleichung zu gehen und deine Identität eben auch physisch präsent zu haben. Das passiert ja in einer Operation, aber dem zuvor geht ja eine Hormonbehandlung. Was machen denn diese Testosteronspritzen mit dir? Du warst ja... Hattest ja einen durchtrainierten Leistungssportlerkörper. Du warst damals in der Nationalmannschaft der Stabhochspringerin.
Genau,
also du bist jemand, der seinen Körper ja im Gegensatz zu vielen anderen sowieso schon bewusst wahrgenommen hat.
Ja.
Was ist da passiert?
Also ich habe eindeutig gemerkt, dass mir all die Jahre einfach etwas gefehlt hat. Und als ich dann meine Karriere beendet hatte und, sage ich mal, die Spritze dann den Weg zu mir gefunden hat, habe ich deutlich gemerkt, das ist der Stoff, der mir all die Jahre gefehlt hat. Ja, und das hat mich einfach, das hat mich zum Leben erweckt.
Ja. Und also äußerlich sicherlich dadurch, dass sich Muskeln verändert haben, Haare gewachsen sind.
Ich meine, das sind die klassischen Signale.
Ich kann ja jetzt schön drauf gucken hier auf deine tolle Brustbehaarung bei deinem V-Ausschnitt.
Ich habe schon schön rasiert. Also es ist natürlich klar, dass die äußeren Merkmale sich verändern. Ja, ein bisschen mehr Muskulatur, der Bart, die tiefere Stimme. Das ist klassisch, aber was sich natürlich auch im Inneren tut, was man schlecht beschreiben kann, weil man es nicht sieht, es wird einfacher. Ja, und das ist auch die erste Frage in meinem neuen Buch gewesen, so ist das Leben als Mann einfacher? Wenn du ein Mann bist, dann ja. Ja, es ist so. Ja, weil das Testosteron, das fährt mit 200 durch den Tunnel und freut sich einfach über den Fahrtwind. Und Frauen denken schon öfter mal darüber nach, kann
jetzt
was passieren.
Der Wagen, ja, genau. Also, und warum du dich dann plötzlich wie so ein durchtrainierter Pitbull gefühlt hast mit deinem neuen Testosteron, musst du mir gleich erzählen, okay?
Ja.
Netter Pitbull warst du. Heute mit Balian Buschbaum und wir haben es gerade noch mal eben angesprochen, diese Zeit der Operation, ja, des Wandels von der Körperidentität zur Geschlechtsidentität. Ich glaube, so sagt man das schon, denn du warst ja im Körper einer Frau, aber deine Identität war die eines Mannes. Das eben zu leben als Jugendlicher nicht ganz einfach, wie ich mir vorstellen kann. Und dann haben wir eben angesprochen, das ist natürlich, wenn man sich operieren lässt, dem vorausgeht eine Hormonbehandlung. Und du beschrieben hast, okay, als dieses Testosteron sozusagen in deinem Körper anfing, sich breit zu machen, du ein Gefühl hattest, dass es genau so sein wollte.
Ja, also ich glaube halt auch, dass aus einem Menschen, oder ich sag mal, aus einem Menschen, die Hülle kann nur das entspringen, was innerlich schon angelegt ist.
Mhm.
Also dementsprechend hat das Testosteron nur das aus mir gemacht, was auch in mir war. Und am Anfang war es natürlich schon so, es war alles sehr fest und sehr steif und viel mehr Muskulatur. das kannte ich jetzt so in diesem Maße nicht. Natürlich war ich trainiert und das war auch wichtig für mich, für meine körperliche Wahrnehmung.
Haben sich irgendwie andere, die Muskeln irgendwie anders ausgebildet?
Es ist einfach
nur
mehr.
Wir haben ja immer hier eher was, keine Ahnung, Oberschenkel, Hintern, die Frauen, eher mehr irgendwie an den Hüften, ne?
Also das hat, ich sag mal, das hatte ich alles nicht so wirklich. Ich war mit meinem Körper an und für sich schon zufrieden. Es waren einfach nur die Geschlechtsmerkmale, die falsch ausgebildet wurden. Und das Testosteron hat einfach die Muskulatur noch ein bisschen mehr auf Masse gemacht. Also da würde ich schon sagen, dass so 10, 15 Kilo dazugekommen sind, je nachdem, wie viel ich dann auch noch nebenher trainiert hatte. Und am Anfang war das alles sehr steif, ja, also total unflexibel. Und da habe ich mich so ein bisschen wie so ein Fels in der Brandung gefühlt, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, wenn da ein Sturm kommt, puh, da bringt mich nichts mehr weg. Aber auf der anderen Seite war es einfach auch das Schöne, dass ich gemerkt habe, wenn ich flexibel wie ein Grashalm bin, dann kann mich erst recht nichts mehr umwerfen, weil ich dann schön mitgehe.
Diese Geschmeidigkeit. Wie waren denn dann eigentlich so Reaktionen? Du hast gesagt, du bist offen auf dein Umfeld damit zugegangen. Du hast auch eine Pressemitteilung rausgegeben, deine sportliche Karriere beendet, dann deine A-Lizenz als Trainer im Stabhochsprung dann gemacht. Aber wie waren Reaktionen aus deinem Umfeld, die dich dann ja auch lange als Sportlerin erlebt haben?
Also ich meine, jeder Mensch, der meinen Werdegang beobachtet hat oder mich einfach auch kennengelernt hat, der wusste eigentlich schon Bescheid. Ne? Also jedem, den ich jetzt gesagt habe, die haben zu mir gesagt, das war eine logische Konsequenz. Mhm. Ja, das war, uns war das irgendwie klar.
Aber du musstest man es hat, aussprechen.
Richtig, ich musste es aussprechen. Und man hat halt nicht darüber gesprochen, weil das eben noch, es war ein Tabuthema, man wusste wenig darüber, es waren wenig Informationen auch zu bekommen. Und das war für mich auch ganz klar, ich werde mich nicht verstecken. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwo anders hinzugehen, meinen neuen Namen anzunehmen und kein Mensch hätte irgendetwas von meiner Vergangenheit gewusst. Aber mir war es klar, ich möchte mich nicht verstecken.
Was ist denn heute anders als noch im Jahr 2000 bei diesem Thema?
Ich glaube,
es gibt eine größere Aufklärung, eine größere Offenheit.
Also ich habe schon gemerkt, dass sich so in den letzten 3-4 Jahren etwas getan hat. Natürlich nicht im Hinterschnupflingendorf, ne? Da sind die immer noch ein bisschen hinterm Mond. Das ist ein bisschen schade, weil ich einfach denke, all das, was den Menschen glücklich macht und niemand anderem schadet, das soll gelebt werden. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Horizonterweiterung, weil es sich einfach lohnt. Es lohnt sich, der Mensch zu sein, der man ist, weil dann würde sich unsere Welt auch verändern. Wir würden viele Dinge nicht mehr brauchen.
Ja, du hast ja sehr viel dazu beigetragen. Also du bist jemand, der immer bei diesem Thema so auch als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Merkst du denn dann immer eine Offenheit oder merkst du auch, dass viele da vielleicht eine Scheu haben?
Überhaupt nicht. Also all die Menschen, die mir wirklich persönlich begegnet sind, und deswegen lege ich auch immer Wert darauf, dass man alles, was man mit mir macht, das soll man live machen. Egal, ob es jetzt Lesungen sind oder Radiointerviews. Ja, du musst mich ja auch spüren, die wissen Bescheid, ne? Die merken auch, das ist er. Ne? Da ist kein Schauspiel, das ist keine Maske, der hat das gar nicht mehr nötig.
Ich habe es dir eben erzählt, als die Songs liefen, wir sind uns, ich glaube 2008 das erste Mal begegnet, da hast du gerade angefangen und davon erzählt, da warst du noch als Trainer auch tätig. Und da habe ich immer bei dir versucht, dieses Bild von Yvonne mit Balian so doppelt zu legen und heute ist das bei mir gar nicht. Also es ist so authentisch, wie du mir gegenüber sitzt mit deiner...
Quasi den Reset-Knopf bei dir gedrückt.
Ja, das den Reset-Knopf gewählt. Aber eben diesen Weg der Freiheit zu gehen, hatte das nicht irgendeinen Preis?
Du meinst einen negativen Preis?
Nö, auch einen schönen.
Ja, der schöne Preis ist, ja, das fragen mich viele, ne? Mensch, die zweiten Olympischen Spiele standen bei dir auf dem Plan und hättest du nicht noch ein halbes Jahr weitermachen können und bla bla. Ich glaube, die haben das gar nicht verstanden, weil das, was ich wache jeden Tag auf und denke mir, ich habe jeden Tag Olympia. Mhm. Das ist doch das Schönste, was man haben kann.
Jeden Tag die Goldmedaille. Ja. Du wolltest mir noch sagen, ob du deine Bronzemedaille mitnimmst im Koffer.
Ach Quatsch, die habe ich eingemottet im Keller.
Ach, das glaube ich dir nicht. Gleich mehr. Lieber Balian, ich habe es den HR3-Hörern versprochen. Draußen wird es ja so ein bisschen nieselig. Ja, ich weiß, das gefällt dir wahrscheinlich auch gar nicht so. Wir müssen uns ein bisschen drauf vorbereiten, dass der Herbst jetzt kommt, aber wir beamen uns jetzt nochmal in richtig schön warme Gefilde, denn eigentlich denkt man ja, okay, die Hochsprungmatte ist deine Welt, das Tanzparkett sowieso, wie wir jetzt mittlerweile wissen, wer dich bei Let's Dance gesehen hat, aber du organisierst Reisen in einen Ort oder an Orte, die ich ja ganz spannend finde, in Wüstenregionen.
Also ich habe eine Wüstenreise für mich selber entdeckt, weil das immer ein Traum von mir war, einfach mal diese Stille zu hören. Und ich habe viel darüber gelesen, aber das, was ich auf dieser Reise einfach erlebt habe, das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben, weil ich lag einfach unter diesem Sternenzelt mit nichts, ja, mit meiner Isomatte, mit meinem Schlafsack und habe da hochgeguckt. Und man kann sich die Sterne natürlich so, wie wir sie hier sehen, kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie in der wirklichen Wüste strahlen und leuchten, weil einfach keine ablenkenden
Faktoren
sind.
Ohne Leuchtreklame, ohne Smog, ohne
Lärm. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich bin angekommen. Ich bin angekommen und das, was ich alles auf dieser Reise erlebt habe, das möchte ich den Menschen auch geben. Und deswegen organisiere ich das. Zweimal im Jahr gibt es die Wüstenreise durch die Sahara-Wüste in Marokko.
Mhm. Ich wollte dich gerade fragen. Ich meine, die politische Lage ist ja jetzt so, dass man nicht mehr unbedingt in jede Wüste
nach Ägypten
reisen kann.
Würde ich jetzt nicht mehr reisen.
Wollte ich gerade sagen. Vorsicht, Vorsicht. Aber Marokko, würdest du sagen, ist noch
sehr
sicher?
Ist es sehr, sehr sicher. Vor allem, wir haben einfach ganz tolle Guides vor Ort. Und wir sind ja letztendlich auch mitten wirklich in der Pampa, wo wir keine anderen Menschen treffen, weil
und
darum geht es.
Wer bucht so eine Reise? Wer will die Stille hören?
Es ist ganz interessant, also es ist alles von, sage ich mal, 23 bis 64 war die älteste Teilnehmerin bisher und es ist alles dabei. Ärzte, ITler, Krankenschwestern, Hausfrauen, einfach jeder Mensch, der sich mal was anderes wünscht. Ja? Eine abenteuerliche Reise, ein Startschuss vielleicht zum Abnehmen oder eine ganz tolle Erfahrung mit anderen Menschen, mit Geschichten.
Also abnehmen kann man dann, weil die Dromedare nicht das Gepäck tragen, sondern man muss alles selber durch den Sand schleppen.
Nein, es wird alles organisiert, die Dromedare sind da, um das Gepäck zu tragen. Aber man betätigt sich natürlich ein bisschen sportlich. Mhm. Ich sage auch immer, jeder, der sich diese Reise zutraut, der wird sie mit Bravour auch bestehen.
Und wie ist es, wenn man die Stille hört?
Beängstigend am Anfang. Ja, weil wir uns das hier, glaube ich, in unserer Welt gar nicht so vorstellen können. Weil wir ja immer, wir haben Flugzeuge, wir haben Internet, wir haben irgendwelche Schwingungen, wir haben irgendwelche Autos, Motorräder. Und wenn man wirklich mal auf dieser Düne dann oben sitzt und so wie jetzt nichts hört, dann ist das was.
Und das
ganz
ist
anderes.
Anders, als wenn du das jetzt auf Wangerooge irgendwie auf einer ostfriesischen Insel machst, dann, wenn du da auf einer Düne sitzt.
Ja, weil natürlich, es sind 10 Tage oder 11 Tage, wo man da unterwegs ist. Und je tiefer man in die Wüste reingeht, desto weniger ist wirklich auch im Außen. Also da gibt es keine Flugzeuge, da gibt es keine Autos. Und wenn du irgendwo auf Sylt, Wangerooge oder was weiß ich wo bist, dann hast du spätestens in 1 oder 2 Stunden hörst du wieder was oder bist wo in der Nähe, wo einfach Lärm ist.
Was passiert denn mit den Mitreisenden dann? Ich kann mir vorstellen, dass das vielen auch erstmal, ja, hier piepst ein Handy, da kommt eine Nachricht auf den Computer, bist ja auch erstmal auf Geräuschentzug sozusagen.
Genau, du hast nur dich selber und du hast die Möglichkeit, sag ich mal, den Weg zu dir erstmal einzuschlagen und das ist eine tolle Erfahrung. In den ersten 3 Tagen findet so eine kleine Anpassung statt, ne? Da tun sich viele noch schwer, ohne Handy oder was soll das. Mhm. Aber spätestens nach dem 4. und 5. Tag sind sie sehr dankbar und ab dem 9. Tag sagen sie dann schon, ich will nicht mehr nach Hause. Und das ist auch interessant.
Ja, was? All die nach Menschen, 9 Tagen? Ja. Alles das, was du an dich gebunden hast, willst du über Bord werden. Was ist deine Aufgabe bei diesen Reisen?
Gut, ich organisiere die und biete natürlich auch während der Reise Coachings an. Ja, das heißt jetzt in Form von Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, aber auch eine neue Art der Heilung. Das ist die Quantenphysik, Quantenheilung, wenn euch das was sagt. Das
mit Physik 5 kriege ich natürlich sofort Panik, wenn du das hier sagst.
Gut, ich war in Physik und Mathe auch nicht, sage ich mal, das Bravourkind. Aber ich weiß halt einfach, dass es andere Heilmethoden gibt. Und gerade die Menschen, die jetzt schon sehr, sehr viel durch haben und mit der normalen Schulmedizin nicht weitergekommen sind, die kommen vielleicht dann zu mir.
Aber hast du denn eine Ausbildung in dem Bereich? Erstmal würde man ja denken, gut, du kannst vielleicht ein paar Muskelpakete ein bisschen mehr auf den Körper packen und die sportliche Seite betätigen. Das ist ja jetzt so ein bisschen, geht ja in so eine Richtung Mental Coaching dann.
Genau. Also klar ist das meine Hauptaufgabe die letzten 20 Jahre gewesen, wie bildet man Körper aus? Aber ich war schon immer derjenige, der sagt, der Körper ist nichts ohne den Geist. Dementsprechend war es für mich auch immer wichtig, in all den Bereichen, die ich anbiete, mich fortzubilden, mich auszubilden und meine Lizenzen da einzufahren. Und ich freue mich einfach, dass ich immer wieder neue Methoden finde, wo ich den Menschen helfen kann.
Und dein Lebensweg ist sicherlich dann für viele auch auf so einer Reise. Hat man ja sicherlich auch Zeit, dir dann Fragen zu stellen. Macht dann auch Mut, eingefahrene Lebenswege zu verlassen, Mut zu haben, zu sich zu stehen, zu seinen Wünschen vielleicht auch zu stehen.
Ja.
Ist das etwas, was passiert auf diesem
Unterwegssein? Gerade in meinem Beruf jetzt ich mache das ja, ne? Ich mache Fitnesscoaching und ich mache Mentalcoaching. Also im Endeffekt bin ich so eine Art Life-Coach. Da spüre ich natürlich schon, dass den Weg, den ich gegangen bin, unabhängig vom Problem, ja, weil wir haben alle unsere Probleme, dass das schon hilfreich ist, weil ich einfach auch authentisch zeigen kann, hey, guck doch mal diese Perspektive an oder biet dich doch einfach mal an. Ja? Sei es jetzt, dass einer schon immer mal Schafe hüten wollte, ja, und sich nicht traut. Aber das ist die Erfüllung. Ja, und ich denke einfach, jeder Mensch, der sich jetzt angesprochen fühlt, der sollte mal über sein
Schön,
Leben nachdenken.
Schön, dass du bei meinem Nachnamen jetzt gleich an Schafe denkst. Das macht übrigens sehr glücklich. Ich habe das mal in der Düneburger Heide gemacht.
Genau.
Auf die Heidschnucken aufgepasst. Riecht ein bisschen streng, aber es macht glücklich.
Genau, es macht glücklich.
Okay. So, lieber Balian, wir haben die Hörer eben gemeinsam mit unserer Fantasie ein bisschen in die Wüste geschickt, ja, weil du eben immer wieder feststellst, die Natur gibt uns auch was, ne? Und in dieser Natur finden erstaunlicherweise deine Mitreisenden auf den Reisen, die du ja anbietest, ein bisschen zu sich selbst.
Ja, ich denke, dass die Kombination einfach ganz wichtig ist, Körper und Geist zu vereinen. Und wo kann man denn das besser tun als in der Natur?
Ja, da würden vielleicht dem einen oder anderen noch ein paar andere Aktivitäten.
Das sind wahrscheinlich
einfallen.
Nur Ablenkungen.
Ach so. Es sind Menschen, die aus ihrem ganz normalen Alltag plötzlich in die Stille gebeamt werden, ja. Und du stellst fest, es gibt erstmal so eine Art medialen Entzug, Handys weg, den Technikentzug. Und dann gibt es eine große Offenheit. Aber du gibst diese Seminare ja nicht nur an sehr sandigen Orten wie der Wüste, sondern auch in der Großstadt, oder?
Ja, also ich bin primär in Mainz tätig. Verbreite mich aber auch, weil ich einfach merke, so gerade Raum Köln, Düsseldorf, Essen, so, das ist auch ein sehr, sehr arbeitsreiches Gebiet. Ne? Und viele Menschen haben einfach die Notwendigkeit, sich um sich zu kümmern. Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn da mal der Blick von außen kommt. Und ich verbreite mich gerade ein wenig.
Wenn man als Leistungssportler eine ganze Zeit lang sein Geld verdient hat, und ist es ja wahrscheinlich, sind die Summen, die man im Stabhochsprung verdienen kann, anders als bei einem Profifußballer. Gibt es danach dann diese Suche, was mache ich mit meinem Leben, wenn dieser Teil meiner Karriere abgeschlossen ist?
Ich glaube, dass es für jeden Spitzensportler, egal was er macht, wirklich wichtig ist, sich eben nicht nur körperlich weiterzubilden, sondern auch geistig weiterzubilden. Mhm. Und dann fällt der Absprung vom Spitzensport, den man nicht ein ganzes Leben lang machen kann, fällt dann nicht so schwer. Und für mich war es immer klar, meine Berufung ist es, den Menschen zu helfen. Das ist meine Erfüllung, das ist was ich gut kann.
Aber warum nicht im Sport? Da hättest du ja auch weiterhin junge Talente dann fördern können. Also du hast dich davon ja eigentlich ganz losgesagt.
Also mir war das wichtig. 4 Jahre habe ich ja für den Olympiastützpunkt und für den Deutschen Leichtathletikverband gearbeitet. Mhm. Das, was ich im Stabhochsprung erfahren habe, das habe ich weitergegeben. Natürlich habe ich auch die menschlichen Sachen weitergegeben. Das ist eine tolle Arbeit, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, dass der Spitzensport sehr, sehr viel mit Ego zu tun hat. Mhm. Und irgendwann kam ich einfach an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich stehe da nicht mehr ganz, ich kann nicht mehr ganz dahinter stehen.
Aber jeder, der jetzt in dein Seminar kommt, hat doch auch vielleicht ein Ego-Problem, will an seinem Ego feilen oder will das verändern.
Ja, und das ist das Schöne, dass wir in den Seminaren immer dahinter kommen, dass das unsere größte Hürde ist. Unser eigenes Ego hält uns einfach auf den Weg, zu sich selbst zu gehen, hält uns auf. Und wenn man das beleuchtet, ich mache das mit verschiedenen Methoden und mit verschiedenen Übungen auch, merkt man einfach ganz genau, oh hoppla, da bin ich gar nicht bewusst gewesen. Und das sage ich auch immer wieder. Du kannst dem Menschen in Anführungszeichen wenig beibringen. Aber was du ihm beibringen kannst, ist Bewusstsein, weil alles andere wird sich drumherum fügen.
Also Bewusstsein für die eigene Lebenssituation, für das Dilemma, in dem ich vielleicht gerade stecke.
Für die eigene Leidenschaft.
Für die eigene Leidenschaft. Ja, da bist du ein großer Fechter zu sagen, Leidenschaft zu leben und dem eben auch zu folgen. Aber
weil
da muss
man
ja erstmal formulieren können.
Richtig, ja. Ja, genau. Das ist genau das, was auch in den Seminaren stattfindet, dass die Menschen oftmals da hinkommen und gar nicht wissen, wer sie sind. Ja, sie haben einen Namen, sie haben ein Alter, sie haben einen Beruf, aber nimm ihnen all das. Was bleibt dann übrig? Und wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was gut für dich ist. Und dann wirst du diesem Weg folgen.
Ich habe das Gefühl, ich habe meinen eigenen Guru hier heute Morgen eingeladen. Aber wer hat dich denn auf diesen Weg gebracht? Also ist das etwas, was du auch bei dir selbst festgestellt hast, dass du da auch Kraft hast, anderen auf ihren Weg zu helfen?
Ja, also ich glaube, dass ich so ein, ich nenne das immer, ich habe so einen Gesundheitsfilter in mir. Also all das, was gesund, ungesund ist, das nehme ich nicht an. Und viele Menschen merken das gar nicht, weil sie eben nicht bewusst sind. Und ich habe einfach gemerkt, dass das ist meine Prophezeiung, das ist meine Berufung, den Menschen einfach dahin zu helfen und in Form von Energie, in Form von Worten, in Form von Schwingung, ganz egal wie es ist, aber ich glaube,
ja, viele sagen ja mal, das ist ja ganz schön, Balian kann das alles sagen, der ist so ein bisschen in der Öffentlichkeit, der kann Bücher schreiben.
Wie fühlst du dich denn damit? Erzähl doch mal.
Nee, ich fühl mich auch sehr, sehr wohl. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, das sagen zu können. Ja. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin gefangen in einer Lebenssituation, in der ich ganz unglücklich bin. Ja. Aber ich glaube schon, dass viele der Meinung sind, sie sind gefangen in Zwängen, aus denen man nicht rauskommt.
Ja.
Was antwortest du denen dann mit deinen schönen Augen?
Ich sage immer, der Weg zur Freiheit ist der Mut, dass man sich einfach bewusster darüber werden sollte, was man will, was das eigene Bauchgefühl, was das Herz, was die Seele sagen, weil wir folgen ja eigentlich immer nur zu 100% unserem Verstand und ich glaube, der Verstand leitet uns oftmals über Umwege und gerade ego-behaftete Wege und wenn man sich daraus befreien kann, dann erwartet einen das tatsächliche Glück und Glückseligkeit.
Oh. Sehen Sie, wir müssen nur mutig sein und so auf den Weg machen. Ja? Wenn man da ein bisschen Begleitung braucht, dann stehst du ja, lieber Balian, auf jeden Fall zur Seite. Man kann auch mal auf deine Homepage gucken. Ne? Da gibt's Also das mit der Wüste, ich bin ja immer so ein Wasserfan, aber ich glaube, das mit der Wüste, das ist was, was ich mich mal öffnen werde.
Wir kommen jeden zweiten Tag an eine Oase
vorbei. Ja, das ist ja ganz beruhigend. Also pass auf dich auf, ja, auf deiner Reise, behalte deinen Strahlen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Podcast zur Sendung kann man, wer irgendwas verpasst hat, gerne nochmal runterladen. Ja, Balian Buschbaum, Frauen wollen reden, Männer Sex.
HR3, Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.